Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent bei der Chefredaktion des Tagesspiegel. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Franz.
Es gibt, wenn Sie mir diesen gefühligen Beginn gestatten, ich weiß, Sie mögen gefühlig nicht so gerne, gibt ein ganz ungesundes Verhältnis, zumindest wenn es um Außenpolitik geht, habe ich gelernt, aber es gibt ein ganz ungesundes Verhältnis, wie sich der Reichtum in der Welt verteilt. Das ist eine Nachricht dieses Tages, gerade auch konnten wir sie hören in den Nachrichten. Das reichste 1% der Weltbevölkerung besitzt genauso viel wie 87% der restlichen Weltbevölkerung zusammengerechnet. Die Hilfsorganisation Oxfam hat heute diesen Vergleich vorgestellt. Ein Vergleich, wo die Zahlen auch immer weiter auseinandergehen. Das heißt, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und jetzt wäre ich fast versucht zu sagen, wenn man eine Mutter aller Probleme sucht, das dürfte sie sein, die wachsende Ungleichheit.
Nein, bin ich ganz so sicher. Also wir brauchen ja beides. Wir brauchen Anreize und auch finanzielle Unterschiede. So funktioniert unser System. Sie dürfen nicht zu groß werden, dann ist der soziale Friede gefährdet. Also die reine Nachricht, dass Reiche reicher und Ärmer ärmer werden, das ist ein Naturgesetz. Das ist immer so. Die Frage ist, gleichen wir das genügend aus? Mhm. Und wir haben ja ein progressives Steuersystem. Wir haben auch Mindestlöhne und dann muss man eben unter solchen Gesichtspunkten fragen, ist das immer noch zu weit aus dem Gleichgewicht, auch innerhalb dieses Landes? Dann muss man korrigierend eingreifen und wenn man merken würde, dass halt weniger geleistet wird, dann müsste man gerade andersrum korrigieren. Ich glaube, wir haben hier einen kleinen Reflex, dass wir immer automatisch in dieselbe Richtung denken und nicht das Gegenargument bedenken.
Mhm. Okay. Man müsste wahrscheinlich auch einige Gedankenspiele anstellen. Ich glaube, es wäre aber gar nicht so kompliziert, auch bei dem großen Thema dieser Tage, dem Brexit, auf soziale Fragen zu kommen. Vielleicht auch zum Teil auf gefühlte Lagen und nicht so sehr auf reale. Es ist aber auf jeden Fall eines der großen Themen, das wir heute besprechen werden. Fangen gleich damit an, der Brexit und Theresa Mays Plan B. Zu Gast heute Christoph von Marschall. Mein Name ist Corbinian Frenzel. Wenn Plan A nicht funktioniert, braucht man einen Plan B. Dieser Logik folgt die britische Politik heute. In gut 3 Stunden wird Theresa May dem Unterhaus einen neuen Vorschlag unterbreiten müssen, wie ein geordneter Brexit aussehen könnte. Christoph von Marschall ist bei mir, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegel. Herr von Marschall, mir fehlt nicht die Fantasie, welche Lösung es da geben könnte. Aber mir fehlt allerdings mittlerweile die Fantasie, ob es für irgendeine dieser Lösungen in der britischen Politik eine Mehrheit geben könnte, eine Mehrheit, die sich darauf verständigt. Ist das eine Mission Impossible, dieser Plan B?
Ja, aber dennoch nicht endlos. Der Eindruck ist völlig richtig. Wir haben im Moment für keine Lösung eine Mehrheit. Das britische Parlament, aber auch die britische Gesellschaft ist halt mehrfach gespalten. Es gibt weder eine absolute Mehrheit für den harten Brexit, noch für den verhandelten Brexit, noch für drinbleiben. Und im Moment bewegen wir uns sozusagen ständig in Umwegschleifen, bis in der Hoffnung, dass sich irgendwann mal die Erkenntnis durchsetzt, dass es eben doch nicht anders geht als mit einem geregelten Brexit. Also ich glaube, dass wir am Ende vieler, vieler Warteschleifen wieder da landen werden, wo das Parlament gerade abgelehnt hat, nämlich einen irgendwie gearteten, verhandelten Brexit. Mhm. Und der kann auch nicht so viel anders aussehen als der, der vor einer Woche abgelehnt worden ist. Aber diese Einsicht ist halt noch nicht ganz verbreitet. Da gibt es halt noch eine Menge Illusionen, was man noch nachverhandeln könnte. Und ich persönlich hoffe, dass die Europäische Union da hart bleibt und nicht irgendwelche Zugeständnisse macht, nur um des lieben Friedens willen, die uns nachher auf die Füße fallen.
Okay, also ich verstehe Sie fast, glaube ich, so wie Theresa May auch diese Sache angeht. Den Zeitdruck wachsen lassen und am Ende landet man dann letztendlich wieder bei diesem ausgehandelten Kompromiss. Kann aber natürlich auch schiefgehen, kann natürlich auch so sein und dafür war die Mehrheit, die gegen sie gestimmt hat, derart groß, dass, glaube ich, auch einiges dafür spricht, dass sich da nicht so viel bewegt. Jetzt sagen ja einige, das ist die Stunde des Parlaments. Das ist der Moment, in dem die Regierung nicht vorankommt, in dem sich also Parlamentarier über die Parteigrenzen hinweg zusammensetzen könnten. Und da wäre es ja eigentlich, ich habe das so gelernt, bei verschiedensten politischen Organisationen, man fängt mit dem weitestgehenden Antrag an und stimmt die langsam runter. Also man fängt an und sagt Brexit ohne irgendeinen Deal, ohne irgendeinen Vertrag und landet dann möglicherweise bei der zweiten Frage ein zweites Referendum als weitgehend in die andere Richtung und kommt dann irgendwo in der Mitte raus.
Na, mit dem zweiten Referendum, das ist sozusagen die deutsche Illusion. Es gibt in Großbritannien keine Mehrheit, die das will. Und aus ganz praktischen Gründen, was käme denn bei einem zweiten Referendum raus? Entweder es wird nochmal bestätigt, dass die raus wollen, gut, dann ist die Sache erledigt, aber dann haben wir nur Zeit verloren, wozu das Ganze, dann stehen wir wieder da, wo wir heute stehen. Und wenn es eine knappe Mehrheit für doch drin bleiben gäbe, dann würden die unterlegene Seite sagen, ja, jetzt haben wir ein zweites Referendum, dann wollen wir halt in zwei Jahren ein drittes Referendum. Mhm. Solange diese britische Gesellschaft so gespalten ist, kann man das über Referenden letzten Endes nicht lösen. Und wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass es eigentlich doch eine Pro-EU-Mehrheit in Großbritannien gäbe. Die gibt es nicht, das sagen mir alle meine britischen Freunde. Je nachdem, wer am Referendum teilnimmt, kann das mal so ausgehen, immer mit 1,5-2% Unterschied. So werden wir das Problem nicht befriedet bekommen und letzten Endes müssen es die Briten entscheiden und wahrscheinlich wollen sie doch ein neues Verhältnis zu Europa, zum Kontinent und eben nicht drinbleiben. Also die Briten müssen von der Illusion los, dass sie noch wesentlich mehr bekommen könnten, als bisher ausgehandelt ist und wir hier auf dem Kontinent, glaube ich, sollten ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Hoffnung, dass das alles nochmal sich ändern könnte und die Briten doch drin bleiben.
Es gibt eine Aussage von Tony Blair dieser Tage, der gesagt hat, wenn wir ehrlich sind, wir Briten haben wir eigentlich die letzten 50 Jahre unser Verhältnis zur europäischen Integration nicht wirklich geklärt. Jetzt ist es eben offensichtlich auf dem Tisch durch dieses Referendum. Sie haben vorhin gesagt und das jetzt nochmal bekräftigt, Europa musste hart bleiben. Es ist aber natürlich auch wiederum ein riskantes Spiel. Man könnte jetzt durch vielleicht das ein oder andere Zugeständnis in dieser oder jener Frage erreichen, dass die Gemäßigten, die Mittekräfte um Theresa May eine Mehrheit kriegen, wenn Europa sich ein wenig bewegt, wenn man bestimmte Dinge zulässt. Theresa May hat jetzt ins Spiel gebracht, das wird sie wahrscheinlich am Nachmittag vorstellen, ein direktes Abkommen zwischen Großbritannien und der Republik Irland, um beispielsweise offene Fragen oder Bedenken, was die Grenze angeht, auszuräumen. Wäre es nicht klug, wenn wir mal in Geschichtsbuchdimension denken, 20, 30, 40 Jahre zurückblicken und jetzt die Möglichkeit hätten, durch ein wenig Entgegenkommen in Brüssel dafür zu sorgen, dass Großbritannien nicht komplett auf Abwege gerät, sich da noch ein bisschen zu bewegen?
Ja, aber wo soll denn dieses, in welchem Punkt soll es denn dieses Angebot geben, das erstens substanziell ist, zweitens keine Gefahr heraufbeschwört für die Europäische Union und drittens dann auch noch angenommen wird? Die Kernfrage, bei der wir im Moment sind, ist der sogenannte Backstop. Also die Frage, wird innerhalb Irlands, genau genommen zwischen der Republik Irland, die ein Mitglied der Europäischen Union ist, und Nordirland, was eine Provinz, die zu Großbritannien gehört und wo Jahrzehnte Bürgerkrieg herrschte. Dieser Bürgerkrieg ist damit beendet worden mit der Zusage, dass es nie mehr eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben wird. Das hat Großbritannien zugesagt. Der EU-Austritt ist nicht ein Schlupfloch, um diese Zusage loszuwerden. Wollen wir wirklich den Brexit um des lieben Friedens willen so verhandeln, dass wir riskieren, dass es wieder Bürgerkrieg in Irland gibt? Nein. Also dann ist die Einsicht, dann müssen die Briten mit einer Lösung kommen, einer praktischen Lösung, die sie übrigens gar nicht erst jetzt zugestehen. Die haben sie bereits in den Friedensverhandlungen zugestanden. Es ist
allerdings
sozusagen der Versuch,
das
wieder loszuwerden. Ja. Es ist der Versuch, das wieder loszuwerden. Und dazu kann Europa nicht die Hand reichen. Erstens mal, denke ich, aus moralischen, politischen Gründen. Und ganz praktisch wird das auch nicht gehen, weil die Republik Irland ein Vetorecht hat. Die Republik Irland muss nur sagen, ihr könnt gerne nachverhandeln. Wir werden dann auf der europäischen Seite nicht dafür stimmen. Wir werden da unser Veto dagegen einlegen. Und gut, dann platzt es doch wieder. Also
ja, okay, das sind natürlich wirklich, das sind praktische Aspekte, die nicht unwichtig sind. Aber gleichzeitig sehe ich im Moment die Situation, dass aus einer Solidarität mit dem EU-Mitglied Irland heraus und diesen politischen Erwägungen möglicherweise ein größerer Schaden angerichtet wird, nämlich ein Großbritannien. Und jetzt komme ich mit einem Gedankenspiel, das der Historiker Timothy Garton-Ash eingebracht hat. Ein Großbritannien, das sich vielleicht in einer Situation findet, wie das Deutsche Reich, die Weimarer Republik nach dem Versailler Vertrag. Also in irgendeiner Form geschwächt, gedemütigt und möglicherweise auf kompletten Abwägen. Dann würden wir sagen, im Vergleich dazu wären hier oder da brennende Autos in Nordirland und an der Grenze vielleicht verzeihbar.
Ja, aber für so schwach halte ich Großbritannien nicht, dass das nur wirklich in Weimarer Republik und Diktaturnähe geraten könnte, sondern es geht im Moment schlicht und einfach darum, dass man immer noch mal gewissen Träumen nachhängt und dann kommt halt der Realitätsschock, dass es so nicht geht und dann wird man halt einem Abkommen am Ende zustimmen müssen. Die Gefahr, dass wir Großbritannien so schlecht behandeln, die war am Anfang in der Tat da und das auch hier in Deutschland, nicht? Also wir waren ja hier in Deutschland so enttäuscht, dass viele Medien so einen Ton hatten, das machen die Briten falsch, dafür müssen sie bestraft werden. Das war ein völlig falsches Wort und eine völlig falsche politische Kategorie. wenn die Briten sich trennen wollen, dann muss das sozusagen als Win-Win organisiert werden, dass am Ende sich niemand böse ist, denn wir brauchen die Briten ja weiter. Wir brauchen sie für die gemeinsame europäische Außenpolitik, wir brauchen sie für die Verteidigungspolitik. Ihren Liberalismus brauchen wir auch gerade wir Deutschen. Und deswegen in der Tat müssen diese Verhandlungen so geführt werden, dass nicht eine ganze Generation vergiftet wird. Aber über diesen Punkt sind wir Gott sei Dank hinweg. Ja, diese Stimmung
In der britischen Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit wird gerade das jetzige Verhalten der Europäischen Union, der Europäischen Kommission allen voran, als genauso wahrgenommen. Sie wollen uns bestrafen.
Nein, durch die Bank sehe ich das nicht so, sondern letzten Endes haben wir verschiedene Lager, die unterschiedliche Ausgänge haben wollen in Großbritannien und die sich gegenseitig vorwerfen, dass sie entweder unrealistisch sind oder das Falsche wollen oder demokratische Entscheidungen nicht akzeptieren. Also es wird immer welche geben, die dieses Gefühl haben. Aber nach meinem Eindruck, soweit ich mit Engländern, Iren, Schotten und so weiter rede, ist nicht die herrschende Auffassung, dass im Moment die Europäer was ganz, ganz Fieses mit den Briten machen und dass das sozusagen entgleist, sondern es ist eigentlich mehr das Entsetzen über die innerbritische Unfähigkeit, zu einer politischen Lösung zu kommen.
Die Einschätzung von Christoph von Marschall hier im Deutschlandfunk Kultur. Neue Sanktionen gegen den Iran, das titelt die Süddeutsche Zeitung heute. Und nein, es geht nicht um Sanktionen der Vereinigten Staaten, das wäre das bekannte Muster der letzten Monate. Es geht um deutsche Sanktionen und das ist das Überraschende. Deutschland, das ja wie kaum ein anderes Land an Kooperation mit Teheran glaubt, entzieht der iranischen Fluggesellschaft Mahan die Landerechte. Der Vorwurf lautet, Teheran bereite Anschläge in Europa vor und nutze für die Logistik unter anderem auch diese Flieger, die in Deutschland zum Beispiel in München und ich meine in Düsseldorf landen. Christoph von Marschall ist weiter an meiner Seite, früherer USA-Korrespondent des Tagesspiegels, heute diplomatischer Korrespondent der Berliner Tageszeitung. Herr von Marschall, ist und bleibt der Iran ein Schurkenstaat oder um es nochmal auf die Spitze zu treiben, hat Donald Trump doch recht?
Es ist jedenfalls ganz gut, dass wir in Deutschland daran erinnert werden, dass der Iran jedenfalls kein wohlmeinender Partner ist, der sozusagen mehr Vertrauen verdient als unser Verbündeter USA, auch wenn der im Moment sehr problematisch regiert wird. Und das ist eben jetzt eine andere Frage als die des Atomabkommens. Das Atomabkommen, wo Donald Trump sagt, wir wollen mehr Zugeständnisse und führen wieder Sanktionen ein, da sind wir dagegen und bin ich auch dagegen, denn da hat man einen Vertrag geschlossen. Aber das soll uns ja nicht die Hände binden, wenn in einem ganz anderen Gebiet bestimmte iranische Akteure Terror unterstützen und auch sozusagen Gefahr für unser Land bedeuten. Da muss man drauf reagieren. Wie soll ich das sagen? Wenn die Bundesregierung sozusagen eine neue Politik gegenüber dem organisierten Verbrechen haben würde, würden wir nicht sagen, und deswegen wird Diebstahl jetzt nicht mehr bestraft. Sondern hier wird eine Handlung gegen die Interessen der Bundesrepublik vorgenommen und da muss man drauf reagieren, schon damit der Iran weiß, es gibt hier keine einfachen Auswege und nur weil man das Atomabkommen hat, heißt das nicht, dass es nicht Gegenschläge in anderen Gebieten geben kann.
Wissen Sie, was mich daran wundert? Dass auf der iranischen Seite da nicht strategischer gedacht wird. Also dass man, wenn man sieht, wir haben in dieser Welt sowieso nur wenige, mit denen wir in irgendwelchen Punkten verhandeln können. Und das sind im Moment die Europäer, die gegen den Druck der USA zum Beispiel an dem Atomabkommen festhalten. Dass man denen dann noch im Prinzip dieses Terrorei ins Nest zu legen versucht. Es gibt ja ganz konkrete Situationen, 2 Tote in den Niederlanden. Es gibt die Angriffe auf den früheren Wehrbeauftragten Reinhard Robbe, der überwacht wurde, also Angriffe in diesem Sinne, der überwacht wurde, wohl vom iranischen Geheimdienst. Warum solche Schritte? Das ist doch irrational.
Nein, wir tendieren dazu, den Iran als ein autoritäres Regime, als eine Diktatur zu betrachten, was ja auch nicht falsch ist. Nur damit ist oft die verbunden. Das heißt, da gibt es eine steuernde zentrale Instanz, die alles durchsetzen kann, weil es ja im Prinzip ernsthafte Opposition und Aufbegehren gegen die herrschende Meinung nicht geben darf. Und das ist eben ein irrtümliches Bild. Auch in Diktaturen und autoritären Regimen gibt es innerhalb der Führung unterschiedliche Flügel, die sich gegenseitig bekämpfen. Und da gibt es welche, die lieber einen härteren Kurs haben wollen, da gibt es welche, die einen weicheren Öffnungskurs haben wollen. Dann gibt es finanzielle Interessen. Also hier geht es ja zum Beispiel um die Revolutionsgarden, nicht? Die Revolutionsgarden haben ein Wirtschaftsimperium, zu dem auch zum Beispiel Fluglinien gehören. Das heißt, die versuchen gegen die Führung, die zum Teil einen Öffnungskurs möchte, jetzt ihre wirtschaftlichen Interessen verbunden mit einer härteren Politik in der Region und gegen den Westen durchzusetzen und ist sozusagen eine Hilfe für die Kräfte, die sich öffnen wollen, wenn wir sagen, nee, das nun nicht, das lassen wir mit uns nicht machen. Also es gibt Spaltungen innerhalb solcher Regime, genauso wie es unterschiedliche Meinungen in offeneren Gesellschaften gibt, wo sich dann eben auch Regierungen und Opposition bekämpfen oder selbst innerhalb der Regierung, wenn es zwei Parteien sind wie in, oder drei Parteien oder auch mehrere Parteien der Opposition gibt, die sind ja, ziehen ja nun auch nicht immer alle an einem Strang.
Mhm. Ja, irgendwie fällt mir in diesem Zusammenhang jetzt ein, dass Horst Seehofer heute beim Bundesamt für Verfassungsschutz ist. Aber ja, gut, das mal kurz beiseite gelassen. Ne? Sie haben nochmal, und das ist ja auch die Linie der Europäer in dieser ganzen Situation mit dem Iran, dafür geworben, dass man das trennt, dass man sagt, Atomabkommen ist das eine, da haben wir eine Vereinbarung gefunden, ein Deal. Das lässt aber unberücksichtigt, dass wir die iranische Rolle beispielsweise im syrischen Bürgerkrieg beispielsweise, wie hier ganz konkret mit dem Terrorengagement, anders betrachten an dem Punkt. Ich frage mich bloß, ob man das aufrechterhalten kann, diese Trennung. Also, dass man sagen kann, auf der Seite ist es ein verlässlicher Partner, denn das muss man ja sagen können, aber gleichzeitig sehen wir eben diese iranische Rolle in der Weltpolitik.
Verlässlicher Partner wäre mir auch zu viel. Ich meine, die Punkte, die Donald Trump anspricht, weswegen er neue Sanktionen einführt und sich nicht an das Atomabkommen halten möchte, inhaltlich hat er ja auch nach Meinung der Bundesregierung recht. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung sagt, wenn der Trump behauptet, der Iran unterstützt weiter Terrorismus. Der Iran schickt Revolutionsgarden oder andere Kämpfer in die Nachbargebiete und feuert damit Bürgerkriege an. Der Iran sollte nicht nur versprechen, für eine bestimmte Anzahl von Jahren keine Atomversuche zu machen, sondern er sollte für alle Zeit auf Atomwaffen verzichten und er sollte seine Raketen nicht weiterentwickeln. All diese inhaltlichen Punkte, sagt die Bundesregierung, ja, da hat der Trump ja recht mit diesen inhaltlichen Forderungen. Nur wollen wir das nicht dadurch erreichen, dass wir neue Sanktionen verhängen, denn wir haben denen nun mal versprochen, dass wir Sanktionen aufheben in dem Maße, in dem sie sich gut verhalten, sondern das müssen wir durch Nachverhandlungen lösen. Also wir haben einen Dissens mit Donald Trump, nicht über, was wir eigentlich vom Iran erreichen wollen, sondern wir haben einen Dissens über die Werkzeuge, über die Instrumente, die wir dabei einsetzen. Und es ist, glaube ich, ein ganz gutes Signal, wenn man dann sagt, es gibt Bereiche, da sind auch wir bereit, wieder mit harten Bandagen zu reagieren. Wir müssen das nicht gleich Sanktionen nennen, aber Landerechte für eine Fluggesellschaft zu entziehen, die sich an Terroraktivitäten beteiligt. Das ist ja erstmal eine ganz vernünftige Reaktion und bewahrt vielleicht auch manche in Teheran davor, Illusionen zu haben, wie weich Deutschland sei und ob es sich im Gegensatz zu den USA bringen lässt.
Besuch aus den USA in München. Sheryl Sandberg, die Vizechefin von Facebook, ist dort, um Geld zu geben für ein Institut für künstliche Intelligenz und vor allem, um gut Wetter zu machen nach den Skandalen des letzten Jahres. Die Frage, wie viel Macht das Unternehmen hat mit seinen Daten und wie einfach sie genutzt werden können, um zum Beispiel auch Wahlen oder Abstimmungen wie den Brexit zu manipulieren. Zu Gast heute im Deutschlandfunk Kultur Christoph von Marschall, Journalist und Autor, Kenner der Vereinigten Staaten insbesondere. Sheryl Sandberg hat gesagt, jetzt in München, Facebook hat sich geändert. Wir sind weiterhin darauf angewiesen, Herr von Marschall, dass wir dem in gewisser Weise vertrauen müssen. Ist das ausreichend?
Nein, man muss nicht nur vertrauen. Man muss vor allem sozusagen ein bisschen neu denken. Am Anfang waren diese ganzen neuen Medien unheimlich faszinierend und es bedeutete mehr Demokratie und man ist angeblich weniger gesteuert. Und auf einmal merken wir dann, so einfach ist es halt doch nicht, sondern in diesen großen Apparaten, die bringen sehr viele neue Chancen. Natürlich kann man sich heute in einer Weise vernetzen, wie das vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen wäre. Kann man sich auch seine Informationen selber zusammenstellen, ohne auf die Medien, die klassischen, im gleichen Maße angewiesen zu sein. Aber es hat eben auch eine Rückseite und die bedeutet eine ganze Menge Manipulationsmöglichkeiten. Und wir lernen zum Beispiel, dass klassische Medien eben auch eine Filterfunktion haben, dass dort eben aussortiert wird, was Werbung ist, was falsche Behauptungen sind und so weiter. Und mit Facebook haben wir ja nicht nur diese inhaltlichen Probleme, dass Facebook sicher dazu beigetragen hat, dass es Manipulationen in den amerikanischen Wahlen gab. Und es gab halt hunderttausende Fake-Accounts, wo überhaupt keine Leute dahinter standen. Das hat Facebook überhaupt nicht überprüft. Denen war auch nur wichtig, dass sie möglichst viele Nutzer vorweisen können, ob das wirklich Nutzer sind oder was ganz anderes. Das spielte so lange keine Rolle. Da hängen ja auch natürlich Börsenkurse und sonstige Dinge dran. Und insofern ist das jetzt eine Reaktion, die auch ein bisschen mea culpa ist. Also wir haben verstanden, wir müssen was ändern, ob Facebook wirklich schon so viel geändert hat, wie sie ändern müssen. Das wird die Zukunft erweisen. Aber es gibt darüber hinaus ja auch noch andere Konflikte, zum Beispiel um Steuerzahlen, wo die angemeldet sind. Also nein, wir müssen Facebook gar nicht vertrauen, sondern man soll diesen kritischen Umgang, einen kritisch-freundschaftlichen Umgang beibehalten. Und da, wo Korrekturen nötig sind, muss man eingreifen. Aber natürlich ohne dieses Instrument, das ja auch positive Seiten hat, kaputt zu machen. Das ist sicher nicht unser Interesse. Aber die haben zu viel Macht und denen muss entgegengetreten werden, sowohl was die Inhalte, was die Nutzerregeln, aber auch was das Steuerzahlen betrifft.
Die Frage ist natürlich auch, wer strukturiert, wenn wir mal die Steuern außen vor lassen kurz, aber wer strukturiert diesen öffentlichen Raum, diesen öffentlichen Debattenraum, der da ja stattfindet? Das ist ja in gewisser Weise das kalifornische Modell, das wir durch Facebook, aber auch durch Google und andere weltweit transferiert bekommen haben, zumindest in die freie Welt. Und das ja letztendlich wahrscheinlich auch, ich denke jetzt an Kalifornien, die Erfahrung eines Staates, der irgendwie immer pleite ist und eigentlich kaum Infrastruktur vorhalten kann, also eines fast abwesenden Staates, dass man dann sagt, auch so mit ein bisschen Hippie-Geist der 70er Jahre, wir organisieren das selbst. Hippie-Geist ist die schöne Beschreibung, man kann aber halt auch sagen privatkapitalistisch. Stößt das ganz objektiv an die Grenzen? Also müsste man da auch grundsätzlich ran an diese Frage, wer darf das? Wer kann so viel Öffentlichkeit herstellen?
Na, wir haben hier wirklich zwei unterschiedliche Generalvorstellungen, wie sich sowas regelt. Nicht? In Deutschland würden wir sagen, wenn es Missbrauch gibt, dann muss der Staat eingreifen, kontrollieren, Gesetze machen, was durchsetzen. Nicht? Und die Amerikaner haben halt ein ganz großes Misstrauen gegenüber dem Staat und die sagen eher, nee, das muss ich halt regeln. Und die würden sagen, was im Moment passiert, ist doch ein Beweis, dass es funktioniert. Es hat Missbräuche gegeben. Missbräuche werden sie nie verhindern. Es gibt die Frage, wie man darauf reagiert. Die Gesellschaft reagiert. Es gibt Leute, die ihre Facebook-Accounts abmelden. Die erzeugen Druck auf diesen Konzern, dass der seine Regeln verändern muss. Also wahrscheinlich würden sich beide Seiten in ihrem Denken bestätigt fühlen. Die Amerikaner würden sagen, ja, hier gibt es doch eine Korrektur. Also funktioniert unser Modell der inneren Korrektur. Und die Deutschen würden sagen, na, weil es immer noch Missstände gibt, ist mal wieder bewiesen, wenn der Staat nicht eingreift, dann werden die Dinge nicht korrigiert. Und die wahrscheinlich ist die Wahrheit ein bisschen zwischendrin. Man darf durchaus Vertrauen dazu haben, dass gesellschaftlicher Protest, Veränderung von Nutzerverhalten, auch Druck auf Konzerne ausübt. Aber es gibt manche Probleme und deswegen mit den Steuern. Das können Nutzer nicht regeln, sondern ob Google und Facebook und wie sie alle heißen, auf eine faire Art und Weise Steuern bezahlen oder sich immer die steuerfreien Räume aussuchen, das können letzten Endes nur Regierungen durch Absprachen untereinander verändern.
Beispielsweise die Europäische Union, die da gerade sehr positiv hervorprescht in dieser Frage. Ich war bis vor kurzem eigentlich immer ein Anhänger, mal knapp gesagt, fast schon der Zerschlagung solcher Strukturen. Ja, also, dass man sagt, das ist öffentliches Gut. Jetzt habe ich neulich den Gedanken des israelischen Historikers Harari aufgenommen, gelesen, der uns die 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert als Bestseller in den Schrank gestellt hat. Und der gesagt hat, letztendlich ist es eigentlich egal, bei einer Größe dieser Art wie Facebook, das eben auch mit seinen anderen Anbietungen, also zum Beispiel Instagram umfasst, ist es eigentlich egal, ob das öffentlich ist oder privat, denn der Druck, wie verantwortlich für die Öffentlichkeit zu handeln, ist dann bei einem Privatunternehmen dieser Größe fast genauso groß, als wäre es die öffentliche Hand. Mal hoffen, dass das so stimmt. Es gibt aber natürlich auch noch, wenn wir jetzt mal von der Konkurrenz der Modelle ausgehen und das global betrachten, das chinesische Modell. Also wir haben das amerikanische irgendwie so privat angehauchte Checks and Balances System, das man kann schon darauf vertrauen, dass es sich weiterentwickelt. Und wir haben die sehr strukturierte eingreifende Vorstellung Chinas, das Sozialbonussystem, was da auf dem Weg ist, also wo Menschen auch wirklich in ihrem Sozialverhalten bewertet werden. Da frage ich mich an dieser Stelle, wo bleibt da Europa? Kann Europa da nochmal sozusagen einen eigenen Twist reinbringen, ein drittes Modell, einen dritten Weg dazwischen?
Naja, hoffentlich, weil bei uns die Individualrechte hoffentlich etwas weiter ausgelegt werden und geschätzt werden als in China. Ich meine, China ist in dem Sinne eine Erziehungsdiktatur. Der Staat gibt vor, was richtiges gesellschaftliches Verhalten ist. Und ich glaube, keiner von uns wollte wirklich unter diesen Bedingungen gerne leben, auch wenn Teilaspekte, die kann man immer positiv begründen, ja, ist das nicht gut, wenn man für gesellschaftspositives Verhalten belohnt wird und für nicht so positives Verhalten bestraft wird, das klingt in der Theorie wunderbar, es geht dann um die Praxis und der europäische Weg ist sicher, dass wir wesentlich mehr Individualrechte haben als in China und dennoch, dass wir auch ein bisschen mehr als die Amerikaner an staatliches Eingreifen glauben. Aber das ist nicht sozusagen eine Äquidistanz irgendwo in der Mitte zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Modell. Das wäre mir ein bisschen zu naiv, sondern wir sind grundsätzlich eine offene, freiheitliche, individuelle Gesellschaft. Und deswegen ist der Hauptbetonung auf den Rechten des Individuums. Und das staatliche Eingreifen findet da sehr, sehr schnell seine Grenzen in einer Art und Weise, die in China eben nicht möglich ist, weil es eine staatliche autoritäres System ist, das eben die individuellen Rechte unter das staatliche Eingreifen stellt.
Christoph von Marschall, Journalist beim Berliner Tagesspiegel. Wir sprechen in gewisser Weise gleich auch über das alte Europa. Betonung liegt auf dem Alt. Es gibt so ein paar Demografiefragen, die sich heute in Berlin stellen beim Demografieforum. Und wir stellen sie auch hier. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Corbinian Frenzel. Mein Gast Christoph von Marschall vom Tagesspiegel. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie noch jung sind oder schon alt, kann ich Ihnen mit einer statistischen Grenze helfen. Die eine Hälfte der deutschen Bevölkerung ist jünger als 45 Jahre, die andere Hälfte ist älter. Hätte ich diese Frage vor 30 Jahren gestellt, wäre die Grenze bei 35 Jahren gewesen. Zahlen, die ich gelernt habe, weil heute zum 8. Mal das Demografieforum stattfindet in Berlin. Ich habe jetzt bei Christoph von Marschall keine Reaktion gehört, als ich diese Frage nach jünger oder älter gestellt habe. Ich darf aber, glaube ich, verraten, Sie gehören dann zum älteren Teil der Gesellschaft.
Ja, das ist richtig.
Okay. Das war ja jahrelang das Schreckgespinst der Politik, dass die Gesellschaft altert und damit eigentlich nur noch Probleme kommen. Aber irgendwie ist es darum ruhiger geworden. Man könnte fast sagen, so eine Altersgelassenheit hat sich in dieser Gesellschaft breit gemacht.
Ja, ich glaube, es hat ja zwei unterschiedliche Ursachen, von denen ich jetzt mal etwas pauschal sagen würde. Die eine ist positiv und die andere ist nicht ganz so positiv. Erstens mal werden wir älter. Wir haben eine höhere Lebenserwartung. Das ist ja schön, das ist Fortschritt gut. Zum Zweiten haben wir das Problem, dass weniger Kinder geboren werden. Das ist nicht ganz so positiv, denn es wäre gut, wenn eine Gesellschaft dieses Zukunftsvertrauen hat und auch sozusagen sich eben so reproduziert, dass sie mindestens gleich groß bleibt, in manchen Ländern eben auch wächst. Und da haben wir ein Problem. Und wenn wir nach Alternativen suchen, zum Beispiel Einwanderung, dann bringt die auch wieder bestimmte Probleme mit sich.
Man muss ja sagen, die deutsche Bevölkerung, also die Bevölkerung, die in Deutschland lebt, die ist nicht gesunken, die ist gestiegen, entgegen aller Prognosen von vor 20, 30 Jahren insgesamt unterm Strich.
Das hat aber vor allem, also es hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens mal ist der Verfall, also erstmal, wir haben die längere Lebenserwartung. Zweitens, das Kinderhaben ist nicht ganz so stark heruntergegangen. Das hat aber weniger oder nicht allein mit, ich sage jetzt mal, den Bio-Deutschen zu tun, sondern das hat eben auch damit zu tun, dass Menschen zu uns kommen, Einwanderer, die eine höhere Geburtenrate haben als die, die bereits in Deutschland leben. Und das ist kein deutsches Phänomen, das ist in Amerika genauso. Also die Einwanderer in Amerika haben im Schnitt mehr Kinder als die Amerikaner, die bereits in Amerika geboren sind und nicht zugewandert sind. Auch das verändert eine Gesellschaft von ihren Wertvorstellungen, von ihren Religionen, von was auch immer.
Es gab und gibt wahrscheinlich auch bei vielen immer noch die Befürchtung, eine alternde Gesellschaft ist möglicherweise auch weniger innovativ, weil man sich auf dem ausruht, was man hat. Wir haben diese Frage heute Morgen Norbert Schneider gestellt, dem Leiter des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und Soziologie, der heute natürlich auch bei diesem Demografieforum sein wird. Und der hatte eine ganz interessante Antwort.
Es gibt keine empirischen Befunde dafür, dass Alterung zum Beispiel zu einem Verlust von Innovationskraft oder von Zukunftsfähigkeit oder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft führt.
Sagt Norbert Schneider. Also da komplette Entwarnung, will ich gerne glauben.
Ist nachvollziehbar, würden wir jetzt sozusagen, oder ich als Anhänger der Altersgruppe über 45, würden natürlich behaupten, dass wir unseren Einfallsreichtum und so weiter, die Mischung aus Innovationswillen und Erfahrung, dass wir das nicht so einfach verlieren. Aber wenn eine Gesellschaft schrumpfen würde, dann ständen ja weniger Mittel zur Verfügung, dann würde auch weniger in Forschung investiert. Ich glaube, wenn man den wirtschaftlichen Aspekt von wachsenden oder schrumpfenden Gesellschaften, wachsende Gesellschaften produzieren eben auch mehr Wirtschaft und Wirtschaftswachstum. Und dann kann dafür wieder etwas weggenommen werden, entweder für Innovation, Investitionen, was auch immer. Also wie wir sozusagen eine schrumpfende, innovative Gesellschaft haben, dafür fehlt wahrscheinlich auch die Empirie, wenn ich das zu Ihrem Forscher sagen darf.
Ja. Und ich war gerade vor einiger Zeit in Indien für eine Konferenz und kriegte da eine interessante statistische Gegenüberstellung. Da sagte einer der indischen Redner, sehen Sie, wenn wir den Durchschnittsdeutschen sehen und den Durchschnittsinder vom Lebensalter, dann könnte der Durchschnittsdeutsche der Vater oder die Mutter des Durchschnittsinders sein. Ja?
Statistisch gesehen.
Genau, ja. Statistisch gesehen. Und möglicherweise ist auch das, was Dynamik in anderen Weltteilen, was da stattfindet, was wir beobachten können, hängt vielleicht doch ein kleines bisschen damit zusammen, ob man eben eher am Anfang steht oder eher sozusagen gesetzt am Ende des Lebens.
Ja, und es gibt, glaube ich, noch eine psychologische Verbindung. Also man sagt ja, dass Menschen, die Kinder haben wollen, positiver in die Zukunft schauen. Und dass manche sagen, ach, in diese Welt hinein möchte ich keinen Nachwuchs haben, ist ja alles so schlimm oder so. Das ist ja generell mit einer pessimistischeren Einstellung verbunden. Und insofern sind jüngere Gesellschaften, haben einen größeren, im Schnitt psychologisch gesehen, einen größeren Zukunftswillen und eine größere Zukunftshoffnung als alternde Gesellschaften, die schon alles gesehen haben und das vielleicht auch ein bisschen mit Pessimismus verbinden, wohin sich das alles entwickelt.
Mhm. Wenn wir das Ganze jetzt unter dem Aspekt des Klimawandels betrachten, müsste man vielleicht sagen, es wäre sogar ganz gut, wenn wir nicht ständig mehr werden würden. Aber das ist eine ziemlich große Debatte, die wir jetzt nicht führen können an dieser Stelle, denn da müssten wir eine Fortentwicklung der Gesellschaft ohne Wachstum denken. Vielleicht können wir aber eine kleine Variation gleich probieren, Christopher Marschall, nämlich eine deutsche Autobahn mit Tempolimit denken für das Klima. Unser Thema gleich. Vielleicht wird man irgendwann mal sagen, erinnert ihr euch, man durfte mal auf deutschen Autobahnen ohne Tempolimit fahren. Wenn es nach der Verkehrskommission der Bundesregierung geht, dann könnte nämlich das eintreten, was in Deutschland bisher nicht so richtig politisch mehrheitlich denkbar ist, dass es nämlich ein Tempolimit auf Autobahnen gibt. Und zwar 130 ist der Vorschlag. Die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt nochmal nachgelegt, hat 120 gefordert und entsprechend gab es natürlich schon Diskussion. Erste Frage an Christopher Marschall zu dieser emotionalen Frage. Tempolimit ja oder nein auf deutschen Autobahnen?
Och, also ich persönlich kann mit einem Tempolimit von 130 gut leben. Das würde das Fahren ein bisschen entspannter machen. Man käme immer noch schneller ans Ziel. So nach meiner bisherigen, sozusagen nach meiner Lebensprägung, fände ich 100 oder 110 ein bisschen zu wenig. Da kommt man dann nicht so schnell. Ich muss zum Beispiel zur Familie nach Freiburg fahren, über 800 Kilometer. Da macht das dann schon einen Unterschied, ob man 7 oder 9 Stunden braucht, sage ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Was mich nur wieder wundert, ist die Art, wie das wann wie begründet wird. Nicht, dass das jetzt gleich wieder
mit,
in
dem Klimawandel.
Also, kann bitte mal jemand ausrechnen, wie wenig das verändern würde, wenn die Deutschen 130 fahren würden, statt einige manchmal ein bisschen mehr? Also das gerät bei mir aus meinem Blickwinkel in der deutschen Debatte immer aus dem Blickwinkel. Dann kommt jemand mit, wir müssen das Grillen im Sommer verbieten oder das Fleischessen verbieten. Global gesehen haben wir daraus kaum einen Einfluss. Wenn Sie was am Klimawandel ändern wollen, dann muss man was in den Ländern ändern, wo im Moment der größte Zuwachs ist. Das sind Volkswirtschaften wie China, wie Indien und so weiter.
Aber man muss dann natürlich immer erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Und man sollte idealerweise mit den Maßnahmen anfangen, die so gut wie nichts kosten. Ganz im Gegenteil, sie werden sogar Kosten sparen. Das ist ja auch ein Aspekt der Verkehrssicherheit, der da eine Rolle spielt. Umweltverbände haben das ausgerechnet. Ich habe die Zahlen ja nicht parat. So ganz irrelevant wäre die Größenordnung nicht, zumal der Verkehr in Deutschland der Bereich ist, in dem die Emissionen seit 1990, seit dem berühmten Referenzjahr, nicht gesunken sind, sondern sogar signifikant gestiegen. Also spricht so einiges dafür.
Ja, man muss es sich im Detail anschauen, was das tatsächlich ist. Also sind das die LKWs, sind das die PKWs, ist es der Autobahnverkehr? Was ist es denn eigentlich? Vor allem hat es doch damit zu tun, dass halt die Zahl der Autos weiter wächst und nicht damit, dass das einzelne Auto so viel schmutziger sei oder mehr fährt oder was auch immer. Nicht?
Also interessant finde ich die Reaktion des Verkehrsministers, Andreas Scheuer von der CSU, der gesagt hat, Vorschläge für eine Tempobeschränkung seien gegen jeden Menschenverstand gerichtet. Für mich drückt sich darin, Sie kennen die USA sehr gut, wir gucken ja immer mit Verwunderung auf diese Waffenbegeisterung der Amerikaner. Ich glaube, wenn es ein Äquivalent gibt in Deutschland, dann ist es diese Tempobegeisterung auf der Autobahn.
Ja, wobei das eben ja nicht nur sozusagen die Bürger sind, die an diesem angeblich unbegrenzten Freiheitsgefühl hängen. Denn wenn Sie sich mal anschauen, wenn Sie sich das deutsche Autobahnnetz anschauen, dann ist ja der Großteil ist ja längst beschränkt. Nicht, glaube ich, können, wenn Sie das ausrechnen, noch auf 20% der deutschen Autobahnabschnitte überhaupt unbegrenzt fahren. Und das können Sie auch wegen dem Verkehr auch nicht. Also es ist natürlich auch ein Mythos. Und was ich persönlich nicht einschätzen kann, aber daher kommt natürlich der ganze Widerstand, ist, dass die deutsche Automobilindustrie behaupten wird, dass das dem Absatz und dem Image des deutschen Autos dient und daran hängt dann eben sehr, sehr viele Arbeitsplätze, großer Teil unserer Volkswirtschaft. Das müsste man sich mal ein bisschen genauer anschauen und da müsste man halt mal schauen, ob es da Wertvorstellungen gibt. Aber ihr Vergleich, dass jede Nation sozusagen ein bisschen ihren Tick hat, wo die anderen von außen nicht verstehen, warum können die das nicht begreifen, warum können die nicht zu den Einsichten kommen, die wir doch oder die anderen längst haben, ist sicher so, dass das deutsche Nicht-Tempolimit auf einen begrenzten Teil der Menschen in anderen Ländern eine Faszination ausübt. Und viele halt sagen, ja, da spinnen die Deutschen, so wie die Deutschen halt denken, die Amerikaner spinnen mit ihrem Mythos Waffenfreiheit.
Hm. Einschätzung von Christoph von Marschall. Christoph von Marschall ist an meiner Seite hier diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegel. Wir haben über den Brexit gesprochen und ein gutes Zeichen für eine europäische Öffentlichkeit, würde ich sagen, ist, dass wir auf Englisch direkt auf Twitter eine Reaktion bekommen haben, nämlich auf Ihre Skepsis gegen ein zweites Referendum. Da sagt die Nutzerin, die uns schreibt, warum sind Sie so dagegen? Mittlerweile gibt es sogar Umfragen, die sagen, dass es 12% Vorsprung gibt für Remain. Also da könnte man das doch wagen.
Ja, also ich persönlich bin natürlich gar nicht gegen ein Referendum. Ich beschreibe nur die Meinungsbildung in Großbritannien. Und dazu gehört, dass es eben keine absolute Mehrheit für ein zweites Referendum gibt. Es ist richtig, dass es eine relative Mehrheit gibt. Also unter den Befragten sprechen sich mehr für ein zweites Referendum als gegen ein zweites Referendum aus.
Bleiben dann auch, genau.
Aber wir kommen eben nicht in einen über 50%-Bereich und schon gar nicht in eine eindeutige, klare Mehrheit für Remain. Und das zweite Argument war ein rein politisches. Die Opposition ist nicht bereit, im Parlament für ein zweites Referendum zu stimmen. Also woher soll das kommen? Es wird keine politische Willensbildung
aber kleine, in der Richtung kleine geben. Idee vielleicht, persönliche Idee, wenn wir wirklich einen Abkommensdeal haben, dass man dann die Briten nochmal abstimmen lässt. Jetzt können wir euch genau sagen, wie der Brexit aussieht. Wollt ihr den oder wollt ihr ihn nicht? Das wäre doch vielleicht was.
Ja, sicher. Nur bei Referenden brauchen sie immer nur eine Ja-Nein-Fragestellung. Wir haben drei Möglichkeiten. Harter Brexit, weicher Brexit und Remain. Und das so eine Dreifachumfrage, also Referendum, können Sie ja gar nicht machen. Sie müssten sich letzten Endes nur auf zwei Optionen versteifen. Und dann würden immer die dritte Gruppe sagen, das ist nur, da wird unsere Meinung nicht abgefragt.
Christoph von Marschall, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank auch für Ihren Besuch hier heute bei mir im Studio. Mein Name ist Corbinian Frenzel.